SRF 3 Input Podcast.
Ja, da bimmelt das Glöckli vom Rindli auf der Weide. Viele Leute sehen es ja gerne, oder? Streicheln es euch, kehrt ein bisschen zum Landschaftsbild in der Schweiz. Aber das Fleisch der Rinder ist für die einen euer Nahrungsmittel. Und diese Stunde zeigen wir euch auf, wie absurd unser Umgang mit dem Produkt ist. Wir züchten es, oder? Investieren viel Futter und Wasser. Und wenn sie gross sind, rühren wir Teil vom Fleisch einfach weg. Das Problem, viele von uns essen nur die besten Stücke und die, die man am schnellsten und am einfachsten zubereiten kann. Teil landet nicht in einer Pfanne, sondern als Tiermehl da. So also in den Ofen von einer Zementfabrik. Fleisch, ein wertvolles Lebensmittel, das wir am Schluss als Brennstoff brauchen. Das ist Input. Besser Fleisch essen. Eine Sendung von Pascal Schmitz. Mein Name Michael Zetzi.
SRF 3 Input.
Ja, und wenn ihr jetzt schon den Kopf schüttelt ab dieser Absurdität, dann frage dich doch selber, wann habt ihr das letzte Mal ein Ragout gemacht zum Beispiel? Oder einen Kalbskopf? Oder in der Rie gegessen? Eben, oder? Da sind wir beim Problem.
Genau. Und wir wollen heute zeigen, Fleisch ist mehr als Filet und Entrecote. Wir alle, die Fleisch essen, könnten nämlich besser Fleisch essen. Das heisst, mehr vom Tier verwerten, das Tier als Ganzes sehen. Nose to tail heisst das, von der Nase bis zum Schwanz also. Das ist kulinarisch super.
Zungensalat. Und zwar haben wir einfach Kalbszunge genommen, klassisch gekocht in einer Courbouillon und nachher dünn aufgeschnitten.
Und auch ethisch besser.
Wichtig ist, dass man das Ganze mit Respekt behandelt. Es ist doch ein Tier gestorben für das.
Und man tut sich damit auch noch einen Gefallen mit einem guten Gewissen. Für das müssen wir aber umdenken und das probieren wir heute. Und wir zeigen euch, was wir dabei gewinnen können.
Pascal, ich muss schnell zurückkommen zu dem Verbrennungsofen, den wir schon gehört haben. Das ist ja wirklich absurd, oder? Wenn man sich das so vorstellt. So eine kleine Kuh wird eben mit viel Energieaufwand gross gezüchtet und nachher ein bisschen vereinfacht gesagt, rühren wir sie in den Ofen.
Ja, das war der Stein vom Anstoss für die Sendung für mich. Ein Metzger, den wir heute auch noch hören, hat mir erzählt, dass teilweise grosse Stück, die man könnte essen, niemals verkauft werden. Also da geht es jetzt nicht nur um Innereien und andere eher ungewohnte Sachen, auch einfach unbeliebtere Stücke, wie von der Schulter oder vom Hals. Fleisch ist nicht lang haltbar, entsprechend aufwendig, wenn man es exportieren will. Und dann passiert Folgendes. Es landet im Petfood-Bereich, also Katzen- oder Hundefutter. Und wenn es auch für das nicht mehr gut genug ist, landet es in der Tonne. Zusammen mit allen anderen Schlachtnebenprodukten, die man nicht kann essen oder per Gesetz muss entsorgen, wie Mageninhalt, Rinderhirn und so weiter. Und wird zu Biogas oder zu Brennmaterial. Die Firmen, die das machen, machen einen super Job. Man holt da wenigstens noch das Maximum raus aus diesen Reststoffen. Aber wenn es ja irgendwie möglich ist, sollte man den Teil, den man essen kann und dort drin landet, möglichst klein behalten. Und das könnte man, wenn man besser verwerten würde.
Und das Verwerten, das machen wir in der Küche. Es geht in dieser Sendung auch zu einem grossen Teil ums Essen, ums Kochen. Das ist ja eine schöne, lustvolle Sache. Wie es mit dem Kochen angefangen hat, bis persönlich, da haben ja alle irgendwie eine andere Geschichte zum Erzählen. Vielleicht irgendwie bei der Mutter oder beim Vater zugeschaut, so als kleines Stöpsel in der eigenen Küche daheim, dort gelernt. Oder auch ein Klassiker bei vielen im Kochunterricht in der Schule.
Genau, und ich konnte in die Hauswirtschaftsstunde von der Sek 2b zu Jona. Hat mich wundern genommen, was die Jugendlichen für eine Einstellung zum Lebensmittelfleisch haben, was sie essen, was sie nie würden essen. Weil das zeigt dann ziemlich gut, wo da der Hund in Sachen Fleisch begraben liegt.
Ich begrüße euch zu unserer heutigen Herbsttagslektion. Wir haben ein Gast. Ich habe es euch auch mit dem Elternschein mitgeteilt. Pascal Schmitz, ihr dürft ihn Pascal nennen, arbeitet beim Radio.
Das war Ruth Göldi, die Lehrerin, hat mich gerade vorgestellt. Und nach ein bisschen Theorie im Klassenzimmer haben sie dann sofort anfangen zu kochen. Es hat nämlich ein Gulasch gegeben. Und wo die Sachen dann so von sich einbrutzelt und geschmort haben, bin ich mit ein paar von der Klasse, mit diesen Kids, mal in der Runde gehockt.
Also ich bin Lisa.
Ich bin Rael.
Ich bin Noah.
Ich bin Lamo.
Ich bin Martina.
Ich bin Yara.
Und ich bin der Pascal. Und wir reden heute über Fleisch. Vor allem Fleischverwertung. Jetzt macht ihr heute, oder habt schon gemacht, ein Gulasch. Wie findet ihr das? Ungewöhnlich.
Also ich kenne es nicht, darum weiss ich nicht, wie es ist.
Also es sieht nicht unbedingt fein aus.
Nicht unbedingt fein?
Nein.
Warum nicht?
Es sieht einfach komisch aus. Ja.
Einfach weil alles so zusammengemanscht ist.
Ja, ja.
Es sieht nach recht viel Aufwand aus. So, man muss halt auch alles schneiden und so.
Und es braucht vor allem Zeit, oder? Das geht lang.
Ja.
Also es ist so ein bisschen etwas Fremdes. Es ist eigentlich ein uraltes Gericht, aber für ihr kennt jetzt das nicht so wahnsinnig. Du schon?
Ja, also ich finde es eigentlich, es geht noch. Ja.
Total in die
Heisse. Nein, ja. es ist fein, aber ich könnte es jetzt nicht jeden Tag essen.
Also wenn wir jetzt gerade dort sind, was ihr am liebsten habt, wenn es Fleisch ist, was würdet ihr sagen, habe ich am liebsten?
Hackfleisch.
Hackens.
Sonst?
Also ich habe gerne Steak, habe ich auch gerne, aber auch Poulé finde ich fein.
Poulé-Brüstli?
Ja, oder auch Poulé-Schenk. Also einfach nicht unbedingt das, was brötelt ist, sondern auch das, was man kochen kann.
Sonst?
Ich habe am liebsten Poulé.
Poulé?
Ja.
Aber eben so Voressen oder habt ihr schon mal Leberli gehabt? Nierli?
Nein.
Da rümpft es gerade überall die Nase. Was würdet ihr nie essen? Gibt es Sachen, die ihr nie würdet essen? Fleisch anbelangt.
Hirni.
Zunge.
Also Zunge? Zunge würde ich nicht essen, ja.
Habe ich letzte Woche gehabt, wunderbar.
Okay. Also ich finde es einfach ein bisschen grusig, weil Zunge essen, also ja.
Das ist die Vorstellung, die grusig ist.
Ja, ist eher die Vorstellung. Oder auch, wenn man, also würde ich nicht wissen, was es wäre, dann würde ich es probieren. Und dann, aber wenn ich weiss, das ist Zunge, dann gruset es mich einfach. Dann.
Es ist halt noch lustig, wenn so so ein Kälbchen mit der Zunge so vor dir siehst, wenn du es so um den Teller hast. Aber sonst ist es nicht so schlimm.
Eben, eigentlich ist es ja auch einfach Fleisch. Oder? Wenn ihr es viele essen, kommt es aus dem Rücken. Aber irgendwie dünkt es mir, ist es gleich anders für euch. Mhm. Könnt ihr euch erklären, warum das so schwierig ist?
Also Vorstellung, ja. Sonst.
Wie sieht es bei dir aus, Noah?
Ja, du hast einfach immer den Hintergedanken, dass zum Beispiel mit der Zunge, dass was da alles durchgegangen ist. Ist alles nicht so. Ja, lieber nicht. Ja.
Wenn ihr Würst würdet essen, das ist meistens aus Därm. Wisst ihr das? Ja. Das isst ihr?
Man sieht nicht, dass es Därm sind. Ja, zum Beispiel Lüpparfe ist auch irgendwie aus Nieren.
Leber?
Ja, aus Leber. Und das siehst du eigentlich nicht und es schmeckt fein. Und deshalb kann man das so essen.
Also sobald es irgendwo auf einer Stufe ist, wo man es dann nicht mehr erkennt, was es ist, dann wäre es okay. Ja.
Also ich esse eigentlich keine Würst, seitdem mir mein Vater erklärt hat, dass es aus Därm ist. Also ja, aussen rum.
Überlegt mal, es gibt Geschnetzeltes aus Herz und Lunge. Wenn ihr es nicht wüsstet, würdet ihr das essen? Also wenn man es nicht sieht, meine ich.
Ja, ich glaube schon. Also probieren halt. Und dann schauen, wie es ist.
Wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich würde es probieren. Aber so, dass ich es zuerst nicht weiss, weil sonst würde ich sowieso nicht essen.
Also ich glaube, es ist wichtig, dass es ja, dass man es halt nicht mehr sieht, was es explizit ist. Und dann sind wir relativ offen, denke ich. Wir überraschen jetzt eigentlich noch.
Also bei mir in letzter Zeit, weil wir jetzt in Ethik haben wir über das Fleischthema durchgenommen. Ja, und das war nicht so schön. Und jetzt in letzter Zeit, immer wenn ich ein Poulé esse, dann sehe ich einfach immer das Hirnli, das dort ist. Und nachher mag ich irgendwie nicht mehr. Nachher wird es mir gerade wieder schlecht.
Aber das ist eigentlich noch wichtig, oder, dass man sieht, dass es von einem Tier kommt. Dass es nicht einfach nur, keine Ahnung, ein Herdöpfel ist. Oder ein Gemüse oder so. Ist das bei euch ein Thema? Fleisch essen? Vielleicht auch zuhause? Redet man da drüber?
Ja, also bei mir ist es eigentlich so, ich esse nicht so viel, also in der ganzen Familie, man isst nicht so viel Fleisch, aber so ein Schnitzel oder so kommt manchmal schon. Ja.
Bei den anderen?
Also bei uns gibt es kein Schweinfleisch, also fast nicht, weil halt die Schweine leben halt nicht schön, ja, im Dreck und so. Und bei uns machen wir mehr Poulet.
Also man hört schon, bei diesen Schülerinnen und Schülern Gulasch eher nicht so der Hit. Die Schülerinnen oder Schüler haben gerne Kackens, Poulet, Steak. Klassiker halt, oder? Quer durchs Land durch, Hirn und Zungen essen, muss nicht sein. Da haben sie schon rein mit der Vorstellung, oder wenn man sich so die Zunge vorstellt. Viel spielt sich im Kopf an bei diesem Thema.
Ja, so geht es wahrscheinlich auch den meisten, vielleicht auch dir, Herz, Leber. Und auch bei weniger zartem Fleisch, irgendwie lieber nichts. Eben lieber ein Plätzchen oder Steak, geht es auch viel schneller.
Auf srf3.ch haben wir eine Umfrage drauf, zu eurer Art Fleisch zu essen. Also, was essen ihr am liebsten, warum denn das? Und würdet ihr zum Beispiel eben auch Nierli oder Zungen essen? Interessant dort, wenn man jetzt die Zahlen ja anschaut, eine grosse Mehrheit, wo ich geschaut habe, sind es 44%, die sagen, es wäre wichtig, dass wir möglichst viel vom Tier essen, das wir metzgen. Über 50% der Leute sagen aber auch, dass es sie gruset, gewisse Stücke zu essen.
Und da sind wir genau beim Problem. Wir essen nämlich tendenziell zu viel vom Gleichen und die Erfahrung macht auch der Metzger. Und unser Metzger für die Sendung, das ist der Ernst Brönnimann, Geschäftsführer von der Metzgerei Brönnimann Ziona. Er ist 33. Und wie man sich so einen Metzger etwa vorstellt, gross, er ist kräftig, grosse Pranken. Das ist eben auch der Ernst. Ich habe ihn besucht in der Metzg und ihn gefragt, was er am meisten verkauft.
Bei uns ist es so, dass viele andere geht, all die Plätzli-Stücke, eben Aluminiumstücke, das ist das, was grundsätzlich funktioniert. Plus dann halt all die Steaks im Sommer für auf den Grill, dort kann man es auch ein bisschen steuern, aber dort ist natürlich auch Kurzbratstücke eben. Oder alles andere kommt jetzt kurz in Delikatessen, wo man probiert, den Restaurant zu verkaufen.
Tja, den Restaurant nehmen sie, weil wir sie eben nicht wollen, oder? Jetzt, Filet Entrecote, das ist ja nur ein kleiner Teil von einer, so einer ganzen ausgewachsenen, genau, Kuh oder von einer grossen Sau. Wie viel macht das aus, so in Zahlen?
Die sogenannten edleren Fleischstücke, die wir jetzt davon haben, die laufen unter dem Überbegriff Nierstück. Und ja, wenn man das ganze Tier jetzt anschaut, ist das wirklich wenig. Genau gesagt, 5-8% vom Fleisch, das so ein Tier hergibt, ist dann effektiv Nierstück. Da kann man also jetzt mal einfache Rechnung machen. Wenn du proportional zum Tier würdest essen, dürfte es gerade jedes 20. Mal viel sein. Also nicht gerade wirklich viel. Die Realität sieht natürlich anders aus und das sehen wir auch bei den Importzahlen. Ein wesentlicher Teil von dem importierten Fleisch in der Schweiz ist nämlich Nierstück. Fast 6'000 Tonnen letztes Jahr. Vieles anders, zum Beispiel Hals, Schultern oder Haxen oder dann eben in der Reihe, das bringen die Metzger dann fast nicht weg.
Was machst du mit dem Zeug? Du kaufst ja die Sachen, oder? Und das wird nachher vorig bleiben, weil du einfach keinen Wert hast, um die Sachen absetzen, oder? Was eben ein vielfaches Problem ist, wie, ich sage jetzt, wenn du 50 Kilo Lamm voressen hast und nachher einen Pfeffer mit dem machst, kauft das niemand. Wenn es aber Hirsch voressen ist, wird es gekauft, oder? Was eigentlich sehr schwierig ist, weil es eigentlich schade ist, dass du dann manchmal fast nicht mehr weißt, wohin mit dem Fleisch, oder? Und das wäre einwandfrei, kannst du verkaufen, aber halt einfach keinen Wert findest, weil die Leute nicht wissen, wie zubereiten oder fremd ist und sie Angst haben von dem machen, weil auch Lamm zum Beispiel, das Image hat, das böckelt, schmeckt nicht gut, die Zeiten sind vorbei, oder? Heute wird das viel kontrollierter und besser gemacht, das Ganze als früher, oder?
Nur noch schnell eins zum Wiederholen von dem, was wir jetzt gerade gehört haben, um sich richtig vorstellen. Du hast gesagt, wir holen pro Jahr fast 6'000 Tonnen edle Stück Edelsfleisch aus dem Ausland und Fleisch aus der Schweiz bleibt liegen.
So ist es. Und es ist ziemlich verrückt, oder?
Ja, das ist es. Was sind die Gründe dafür? Einen haben wir ja schon gehört, oder? Gewohnheit. Viele Leute kennen es nicht, die anderen Sachen. Haben zum Beispiel Bäckli oder Ochsenschwanz noch nie gehabt, noch nie selber gekocht. Stellen sich es komisch oder grusig vor? Was sind andere Gründe noch?
Ganz entscheidend ist auch die Zeit, weil mit Plätzli viele Entrecote kauft man sich auch die kürzere Bratzeit ein. Im Gegensatz zu einem Ragu oder einem Coq-au-vin, den wir vielleicht schon mal gemacht haben, wo man dann eine gute Stunde muss köcheln lassen im Rotwein, geht das viel schneller und das passt auch zu unseren Essgewohnheiten. Es ist gerade letzte Woche eine Studie vom Bund zu dem Thema rausgekommen. 2000 Leute sind gefragt worden. Und das paar Resultate. Wir essen ziemlich viel Fleisch, im Schnitt 780 Gramm pro Woche. Empfohlen Wert 240 Gramm, ist also fast dreimal weniger. Übrigens am liebsten Schweinigs. Geflügel wird auch immer mehr gegessen, muss aber auch am meisten importiert werden. Dort ist nur gut die Hälfte vom Fleisch aus der Schweiz. Und im Schnitt sind wir laut dieser Studie 38 Minuten für eine Mahlzeit in der Küche und in dieser Zeit machst du halt kein Gulasch oder ein Ragu, wo man auch ein bisschen mehr darüber muss wissen, dass es gut wird.
SRF 3 mit der Hintergrundsendung Input. Wir suchen Weg zum besser Fleisch essen. Um einen größeren Teil vom geschlachteten Tier zu verwerten, als nur gerade die üblichen Verdächtigen, also plötzlich viele Entrecote. Wir haben schon gehört, die Viertelstunde, für das müssen wir unsere Gewohnheiten anpassen. Nur, wie bringt man die Leute dazu, neue Sachen auszuprobieren, anders zu kochen, andere Sachen zu kochen? Mit diesen Fragen landen wir bei Proviant. Der Branchenverband koordiniert die Idee, um das überzukommen.
Und ein Schlagwort, das man immer wieder sieht oder liest, ist «Nose to Tail», also von der Nase bis zum Schwanz. Das Prinzip ganz einfach, man kann sich vorstellen, das ganze Tier soll verwertet werden mit anderen Stücken, die dazugehören. Über das habe ich mit dem Erich Schlumpf, einem Mediensprecher von Proviant, geredet, in seinem Büro zu Bern. Wenn man sich entscheidet, Fleisch zu essen, dann wäre es eben gut, wenn man sich ein bisschen dabei etwas überlegen würde. Ist auch er der Meinung.
Unserer Meinung nach ist das absolut legitim. Man hat immer schon in früherer Geschichte hat man Tiere gegessen. Tier ist ein Nahrungsmittel. Aber es verdient einfach den Respekt, dass man so gut haltet und schaut, dass es so weit möglich den Tier auch gut geht. Und dort gehört eben auch zu Teil dazu, Respekt vor dem Tier. Wenn man es schon schlachtet, das Ganze essen und nicht nur ein bisschen davon und den Rest für irgendetwas brauchen, Tierfutter oder so.
Also im Unterschied zu früher, das muss man glaube ich schon klar sagen, hat sich einiges geändert. Massentierhaltung, das ist natürlich in dem Sinne nichts mehr Natürliches.
Das ist so. Früher war allerdings das Problem nicht so da gewesen mit der Massentierhaltung, in der Schweiz schon gar nicht, weil ja Tiere wirklich einfach auf Bauernhöfen aufgewachsen sind. Und wir haben in der Schweiz das Glück, dass es weitgehend immer noch so ist. Also es ist immer noch ein sehr grosser Teil der Nutztiere, wächst auf Bauernhöfen auf, in kleinen Zahlen. Und zudem ist es auch gesetzlich in der Schweiz gut geregelt. Also wir haben eine sogenannte Bestandesgesetzverordnung. In der Schweiz ist geregelt, wie viele Tiere auf einem Betrieb oder in einer Masthalle bei den Bullen zum Beispiel dürfen sein. Und das sind viel, viel tiefere Zahlen, als es in der EU der Fall ist, beispielsweise. Bei den Tiertransporten genau das Gleiche. In der Schweiz ist es geregelt, der Tiertransport darf maximum 8 Stunden gehen, davon maximum 6 Stunden Fahrzeit. In Deutschland zum Beispiel dürfen beispielsweise Schweinetransporte dürfen bis 24 Stunden dauern.
Und mit diesen Infos vom Erich Schlumpf vom Branchenverband Proviant sind wir dann schon mitten in der Grundsatzdiskussion, könnte man sagen, ist Fleisch essen okay?
Und ich habe das Gefühl, wenn es um ethische Fragen geht, hat Fleischbranche dann schon einen schweren Stand. Das ist ziemlich klar. Industrielle Fleischproduktion, Tierzucht, Massentierhaltung, da sind sie in der Defensive. Das ist, hat nichts mehr mit Natur zu tun. Aber hier, sie befriedigen eben die Nachfrage der Konsumenten, die das ja wollen, wie du und ich. Und wenn man nur schon auf ihre Homepage geht, dann merkt man auch schnell, sie versuchen vieles zu verändern. Kann sich aber eben nur etwas, wenn sich mir das Fleischessen verändert. Und da damit zurück zu dem Nose-to-Tail. Das ist jetzt nicht eine brandneue Erfindung. Früher war es ja eh normal gewesen, dass, wenn man ein Tier geschlachtet hat, alles davon gebraucht hat. Heute in einer Zeit, wo alles zu jeder Zeit verfügbar soll sein, die Regale im Laden immer voll sind, wird dann eben weniger darauf geachtet. Also es geht konkret ja auch fast nie etwas aus in der Metzg. Andere Gott hat es eben immer, weil das halt so viel wert.
Und darum müssen wir es importieren, weil es in der Schweiz schlicht und einfach selber gar nicht so viel hätte, wie wir alle verlangen.
Genau, darum also probiert man jetzt Nose-to-Tail zu etablieren. Proviant macht das auf eine recht hipsterige Schiene, würde ich jetzt mal sagen. Man arbeitet mit jungen Köchen zusammen, die die Küche von unseren Grossmüttern neu interpretieren. Es gibt durchgestylte Broschüren, Kochbücher, Apps, die das ganze Thema versuchen, ziemlich cool zu verpacken. Nochmal der Erich Schlumpf.
Gerade die jungen Leute lernen halt so in der Schule nicht mehr. Also in den Hauswirtschaftsschulen wird nicht mehr so gross werden, so Schmorgericht gelehrt, sondern halt auch Mediensachen, die schnell gehen. Und eben, wir probieren natürlich schon, dort auch die Jungen können ein bisschen dabei zu packen. Erstens mal dann eben aufzuzeigen, wie gut das ältere Gericht, Grossmuttergericht auch gewesen sind und heute immer noch wären. Und zweitens aber genau den Lifestyle, den ihr ansprecht, also genau eben das anders verpacken, das interpretieren. Also ein Stück, das früher schon gut war, heute auf eine moderne Art interpretieren, dass es eben den heutigen Geschmacksrichtungen entspricht.
Dann gut, der Plan vom Branchenverband, aber eben, der steht einfach auf dem Papier, oder? Wir fragen uns, wie sieht es denn in der Realität aus? Und für das gehen wir zurück in die Metzg, zurück in die Metzgerei vom Ernst Brönnimann
zu
Jona.
Wenn wir jetzt mal die Situation nehmen, dass kommt jemand zu dir in den Laden, stellt zum 10. Mal hintereinander das Antergott, bist du dort auch schon eingeschritten und hast gesagt, hey, probier doch mal etwas anderes?
Es ist ein bisschen heikel. Erstens willst du dem Kunden nicht die Entscheidung wegnehmen. Er bestimmt, was er kauft. Also wir sind Dienstleister, das ist ganz klar so. Aber vor allem Leute, die ich auch kenne, sagen, ja, mal, hast du das schon mal probiert, hast du das schon mal gemacht. Ist manchmal auch schwierig. Viele Leute kommen am Samstag, wo wir nicht so viel Zeit haben, um voll drauf eingehen, weil das gibt manchmal auch eine angeregte Diskussion, was sehr schön ist. Aber halt auch nicht, ja, wenn 10 Leute hinten dran stehen, ist es schwierig, um dann da 4 Stunden zu diskutieren.
Aber wenn du jetzt Zeit hast,
Ich probiere es, ja, aber eben, ich finde, die Entscheidung muss wirklich beim Kunden schon gefallen sein, bevor er im Metzger kommt. Ich will in die Richtung gehen. Dann kann er sehr gut beraten werden. Wenn aber eines viele oder ein anderer Gott will, ist es sehr, sehr schwierig, ihn auf den anderen Weg zu bringen, weil er hat die Zeit eingerechnet, er hat das vielleicht schon sonst eingekauft, was er dazu braucht, fängt schon ein bisschen in der Erziehung an von den Leuten, dass man schon weiss, hey, ich will etwas Nose to Tail machen und dann zu mir kommt und sagt, hey, Nose to Tail, was können wir machen? Er muss ein bisschen offen sein. Jemand, der nicht offen ist und in den Laden kommt, ist sehr, sehr schwierig.
Also die Leute sind grundsätzlich noch zu wenig offen für das?
Ja, es kommt immer mehr. Es kommt immer mehr, aber es ist schon so, dass halt im Kopf der Leute immer noch ist, vor allem wenn ich Besuch habe, will ich etwas Gutes machen, ich will einem Besuch etwas Spezielles
bieten. Edle Stückchen,
genau, mehr kostet. Genau, oder? Dass man auch zeigt, du bist mir etwas wert quasi, oder mit dem Preis. Wo ich halt auch wieder finde, also du wärst mir etwas wert, wenn ich eine Rindskoulage mache, oder? Aber eben, es ist sehr schwierig, also erwartet vielleicht manchmal auch den Besuch auch vom Gastgeber, dass es ein Rindsfilet gibt, ein Chateaubriand und halt nicht ein Voressen oder so.
Das sind so Traditionen, die wahnsinnig verhaftet und verwurzelt sind, kommt es mir vor. Mir geht es auch so, muss ich sagen.
Ja, also auch bei mir ist es manchmal so, ganz ehrlich gesagt. Ich probiere immer, wenn ich besuche, mal etwas anderes zu machen. Vor allem in der Grillsaison kann man auch viel machen. Oder im Winter noch mehr. Oder? Dort kannst du wirklich mal etwas probieren. Aber es ist halt schon, der Zeitaufwand ist halt auch der Punkt. Oder? Ich kann dir nicht, wenn du mit dem anderen gerechnet hast, kann ich dir schwierig etwas anderes verkaufen, das dann 2 Stunden Kochzeit hat. Weil das dir nicht in den Kram passt zu dem Moment. Oder? Das ist ein bisschen die Schwierigkeit. Ich glaube, wenn die Kochzeit gleich wäre, wäre es viel einfacher, um es noch weiter zu verkaufen.
Das also die Erfahrung vom Metzger. Jetzt ist ja noch wichtig zu sagen, Filet und Entrecote essen ist okay. Darf man absolut gerne machen, gar kein Problem. Genau. Aber man sollte eben nicht nur diese Stücke essen. Oder die Abwechslung macht es bei dieser Philosophie von eben Nose to Tail. Und wenn man das eben würde machen, abwechseln, dann wären die edlen Fleischstücke, Achtung, ein billiger. Kurze Mathestunde mit dem Metzger.
Dort wird halt auch kalkuliert, wie die Nachfrage ist. Oder? Also das Filet ist nur so teuer, weil das andere nicht zu dem Wert verkauft werden kann, was es eigentlich hat. Oder? Wenn die Leute mehr Voressen würden kaufen, zum Beispiel, dann wäre das Filet auch nicht mehr so teuer. Oder? Das ist einfach die Kalkulation. Das ganze Tier muss bezahlt werden. Und dann wird es abgewälzt auf die Produkte, die halt gut kannst verkaufen. Die anderen musst du eben zum Teil unter dem Wert schlafen, vielleicht die Wurst reinnehmen, obwohl es für etwas Besseres könntest benutzen. Oder?
Jetzt ist es natürlich so, dass du mit Entrecote, Nierstück, Rindsfilet mehr Geld verdienst. Also es liegt ja eigentlich in deinem Interesse, die Stücke zu verkaufen, der wirtschaftliche Grund.
Nein, das ist eben nicht so. Bei uns ist einfach Marge ist grundsätzlich gleich.
Du hast nichts. Also spielt es dir keine Rolle, ob du Ragu oder Filet verkaufst?
Nein, also ich verkaufe ehrlich gesagt lieber Ragu, weil nachher mein gesamtes Tier besser verkauft wird grundsätzlich. Ich habe weniger Entwertungen, wie ich vorher gesagt habe, vom Stück. Also du musst dir das vorstellen, du hast einen 5-Lieber und plötzlich ist es einfach nur ein 2-Franken wert, oder? Aber dann tust du lieber einen 2-Franken noch in den Sack nehmen, als gar nichts, oder? Und das ist ein bisschen der Punkt bei diesen Sachen, wo wichtig ist. Wenn der Kunde bereit wäre, um auch mehr diese Sachen wieder zu kaufen, die man momentan nicht kauft, würde die ganze Fleischbranche profitieren, plus der Kunde würde alles ein bisschen günstiger werden. Wir müssen weniger importieren. Thema Umwelt auch zum Beispiel, über die ganze Welt die Sachen fahren, wäre alles nicht mehr so nötig, oder?
Ja, die Rechnungsbeispiele vom Metzger zeigen schön, dass wir das Tier als Ganzes anschauen sollten, auch beim Essen. Alle würden am Schluss davon profitieren. Jetzt haben wir es diese Stunde schon ein paar Mal gehört, oder? Grossmuttersküche, Ragu, Gulasch, Braten, das sind die Sachen, die wir wieder wiederentdecken für uns. Und damit landen wir wieder bei einer schönen Sache vom Leben, nämlich beim Essen. Nose-to-Tail-Philosophie bietet ja auch Raum für viele Experimente.
Ja, da werden verrückte Sachen gemacht. Wir haben schon etwas davon können probieren. Hast du es, glaube ich, noch gern gehabt?
Ja, absolut. Es ist für mich eine Überraschung.
Ja. Das Video könnt ihr übrigens auf Facebook anschauen. Der Michael und ich haben Herz gegessen. Der Ernst Brönnimann hat aus Rinderherz einen Rollschinken gemacht und ich habe das mit ihm genau untersucht. Also da haben wir jetzt so ein Herz, da hat viel Blut dran, da sieht man noch Fett, da sieht man Kammern, sieht man jetzt da nicht, oder?
Kammern sieht man da rein, wenn du dich auseinandernimmst,
oder? Ja, voilà.
Das muss alles raus, da hinten hat es auch noch einen Teil, wo schon hart ist, wo zäh ist, das muss auch weg dort. Wir nehmen das Fett grundsätzlich ein bisschen weg, auch die Gänge da nehmen wir raus, dass wirklich im Prinzip nur noch die Masse hast, die wir jetzt da haben. Also wirklich nur noch
also Muskelmasse. Also so das rote Fleisch,
genau, alles, was die reine Muskelmasse. Das Blut am Herz hat es immer, ist klar. Also im Produkt natürlich nachher nicht mehr, aber am Anfang es ist ja Blutpumpe, also von dem her wäre es nicht gut, wenn es keine hätte. Wäre etwas falsch gelaufen.
Richtig. Und wie kommen wir jetzt von dem Organ zu dem, wo eigentlich schon wie das fertige Produkt aussieht?
Wir nehmen ja grundsätzlich dann eben die 2 Herzkammern völlig frei von allem, also wirklich nur das Muskelfleisch, machen nachher eine Salzmischung Das ist wirklich nichts anderes als ein anderes Rohpökelprodukt herstellen. Wir tun das Ganze einsalzen, wie man es früher gemacht hat, wo man keinen Kühlschrank hat. Pökel braucht man zum Haltbar machen. Das machen wir auch. Wir tun das nachher durchziehen lassen. Wichtig ist, dass das ganze Produkt wirklich durchgesalzen ist. Sonst führt es auch wieder zu Fäulnis nachher. Das wollen wir nicht. Wir lassen das etwa 2 Wochen so trocken im Vakuum gesalzen. Wir tun es nachher aufhängen, also anstecken, dass man es in die Rauchkammer nicht tut. Das Licht anräuchern, trocknen ein bisschen. Das muss auch relativ schnell trocknet werden. Jetzt da beim Herztrockenfleisch ist es wirklich ein Trockenfleisch, das man dünn aufschneiden sollte, wie ein Bündnerfleisch, wie ein Rohschinken, und im Grundsatz roh gegessen wird. Also eben ohne ungebundenes Wasser wird es roh gegessen, und eben das eignet sich für auf einen Salat drauf zum Beispiel oder auch sonst zum Aufschneiden.
Einfach aufschneiden zum Morgen vom Herz.
Kann man machen, ja. Auf jeden Fall.
Können wir mal eins probieren?
Ja.
Also das sieht jetzt recht dunkel aus, erinnert mich am ehesten an Moschbröckli.
Ja. Ist natürlich auch eben, das macht man mit dem Salz. Salz gibt die Farbe, es soll rot werden, und das benutzt man.
Ah, das ist Salz, also das wird dunkel durch Salz.
Genau,
es wird wie jetzt rot, da beim Rohprodukt.
Also, eben, die Frage vom Salz ist immer, benutzen wir Kochsalz, das führt eher zu einer grauen Farbe, oder benutzen wir Nitritpökelsalz, das dann eben zu einer roten Farbe führt. Das sieht man in einem Servola, in einem Fleischkäse, in diesen Produkten sind eher rötlich, das kommt vom Salz her. Das hat einfach auch optisch geschmackhaft ausgesehen, das Ganze.
Also, nehmen wir da mal ein Stückchen.
Ja.
Also, das erste Mal Herz.
Mhm.
Ist wunderbar. Wirklich, wirklich fein.
Mhm. Eben läuft, wie jetzt am Geschmack merkst, läuft es wirklich. Es ist einfach Fleisch.
Ja.
Es läuft aus einem Rohpökelprodukt.
Ist jetzt total überraschend. Wie, es ist auch sehr zart.
Ja.
Und man merkt eigentlich fast gar keinen Unterschied. Das könntest du jetzt wahrscheinlich auch als also kann man natürlich nicht, oder? Das Deklarationspflicht und so weiter. Aber genau. Wenn jetzt die Leute das 1-2 würden vergleichen, würde es wahrscheinlich keinen Unterschied machen.
Nein. Eben, es soll ja auch ein bisschen, du wirst nie ein eigenes Produkt anbringen mit einem völlig anderen Geschmack. Klar kann man mit der Würzung ein bisschen spielen und etwas anderes machen, aber es läuft immer ein bisschen auf das aus. Es soll ja auch am Kunden nicht fremd sein, der Geschmack an sich. Oder wir müssen da etwas machen, meiner Meinung nach, wo auf die Alltagssachen zurückgeht, die man auch ein bisschen kennt. Oder es wäre falsch, wenn wir einen völlig anderen Geschmack reinmachen.
Beim Metzger hast du es probiert und nachher mitgebracht, da in die SRF3-Redaktion, das trocknete Rinderherz. Wir haben es da fein aufgeschnitten, oder du
besser schön gesagt. Präsentiert auf dem Plättchen,
genau,
mit einem
Gürtel. Auf einem Plättchen, das wir da unten gehalten haben in der Küche. Die Reaktionen, muss man sagen, ja doch sehr unterschiedlich, so im Team, wo wir so ein durch die Gänge durchgelaufen sind.
Ja, die Leute sind halt zuerst irritiert, oder du sagst, ja, iss mal Herz, das haben die meisten wahrscheinlich noch nie gemacht.
Ein paar sind schon gegangen, die es nur gewusst haben.
Genau.
Ihr sind die, die im Herz
umlaufen. Aber es gibt dann ein paar Mutige, nebst den Ängstlichen oder denen, also ja, wenn man es nicht will, will man es nicht, oder?
Absolut.
Aber die Mutigen, die es dann probiert haben, die sind meistens überrascht gewesen. Also jemand hat sogar gesagt, ja, es ist wie Moschbröckli, aber ein richtig feines Moschbröckli.
Ja,
es ist sehr ähnlich.
Absolut.
Also ich wollte aber schon sagen, jetzt das Beispiel Herzschinken, das tönt ein bisschen nach Spielerei. Vielleicht ist es jetzt auch nicht gerade das massentauglichste Produkt, das man nachher millionenfach verkauft. Aber es ist ein gutes Beispiel zum zeigen, man kann wahnsinnig viel machen, Neues entdecken. Und das Fleisch kann man dann also meiner Meinung nach wirklich mit einem recht guten Gewissen essen. Weil sonst wäre das Herz wahrscheinlich Katzen- oder Hundefutter geworden, wenn überhaupt.
Viele Aspekte haben wir schon gehabt, in dieser Stunde besser essen. Was es noch fehlt, wo wir noch nicht darüber geredet haben, ist Gastronomie. Und um dort anzukommen, nehmen wir den Lift. Wir gehen ins Fritz Lambada. So heisst die Beiz. Die ist im Roten Bachstein-Hochhaus zu Winterthur. Und zwar, wir müssen ein bisschen im Lift drinnen bleiben, das ist zu oberst oben.
Genau, 23. Stock. Und währenddem wir hier rauffahren, kann ich ja schon mal ein bisschen erklären, der Simon Schneeberger, der führt die Beiz und er setzt fest auf Nose to Tail. Er kauft ganze Tiere und nur solche, die er selber auseinandernehmen kann. Er nimmt also nicht nur den Rücken zum Beispiel, sondern alles. Und dort braucht es dann Kreativität, um etwas Gutes daraus zu machen. Und es gibt nicht immer Fleisch als Hauptgang. Da kann auch mal ein Blumenkühl im Zentrum stehen. Das Thema Verwertung geht also über das Lebensmittel Fleisch raus. Und jetzt sind wir eben oben, haben wir gehört, das Nahrungsmittel verschwenden sowieso nicht gut, auch bei Gemüse.
Oder dass man zum Beispiel am Beispiel vom Blattpeterli nicht nur Blättchen abzupft und die hackt, sondern dass man den Stiel vielleicht einmacht im Essig keine Ahnung, dort kreativ wird, dass man eben möglichst wenig Food Waste hat, ganz generell. Ob das jetzt vom Tier, von einer Pflanze ist oder Getreide, was auch immer.
Also. Siehst du dich da als Gastronom in einer Vorreiter-Vorbildrolle?
Nein, ich glaube, ich bin mehr ein, vielleicht sogar ein hoffnungsloser Idealist in gewissen Sachen.
Hast du das Gefühl, die Leute springen nicht auf das an? Dass es so wie ein Alltag integrierbar wäre?
Also das letzte halbe Jahr hat gezeigt, dass es die Mehrheit der Leute relativ egal ist. Also meine Kunden da oben auf jeden Fall. Gerade in der Schweiz, wo man sehr viel über Preis-Leistung redet und jedes Gefühl hat, irgendwie, wenn man wissen, wie ein Restaurant funktionieren soll, ist es den Leuten schon schwer aber, dass man im Hauptgang einen Blumenkohl überkommt und nicht das Rindsfilet.
Also schon fast ein bisschen Frustration da?
Ja, glaube ja, doch. Wenn nicht Frustration, dann sicher ein bisschen in Enttäuschung oder ja, auch eine Hilflosigkeit der Situation gegenüber, dass ich wie so finde, ja, es ist unser aller Ressourcen. Und irgendwo, also ich meine, ich bin nicht negativ oder so, das Gefühl, die Welt geht auch ab, aber die Welt geht auch ab, irgendwo durch, wenn wir nicht alle am gleichen Strick sind.
Da ist einer nicht so euphorisch, oder? So sieht es ja also aus, die knallharte Realität in der Gastroszene. Den meisten Leuten ist es völlig wurscht, sagt zumindest er. Und der Simon Schneeberger sagt es ja schon auch richtig, so ganz grundsätzlich oder so im grossen Rahmen. Wenn wir so weitermachen, dann geht die Welt den Bach ab.
Das ist zwar pessimistisch, aber wahrscheinlich ist es schon so. Aber es funktioniert natürlich nicht, dass man jetzt zum Simon geht, zu essen und dann zuerst eine Moralpredigt wie vorgesetzt bekommt.
Ich komme nicht auf zum Lektion bekommen, sondern sie wollen eine gute Zeit haben, sie wollen irgendwie nicht das Gefühl haben, über so gehauen zu werden, wollen Preis-Leistung. Und dass in so einem Lokal, wie wir es jetzt haben, ganz viele Gedanken, also ganz viele Überlegungen und Konzepte im Hintergrund sind, das ist mega schwierig, in so kurzer Zeit zu vermitteln.
Aber das ist eigentlich auch okay von den Leuten, dass sie einfach raufkommen und eine gute Zeit haben.
Unbedingt, ja, unbedingt. Aber
von dem lebst du aber.
Von dem lebe ich. Und darum, dort ist eine Art Spagat, um über Qualität, über wie soll ich sagen, einfach über die gute Zeit, die Message zu transportieren.
Von der Philosophie, die er verfolgt in seinem Restaurant, hat er schon erzählt, eben möglichst wenig Food Waste, also Sachen wegkreieren, Nose to Tail. Jetzt, was steht denn konkret auf der Speiskarte vom Fritz Lambada? Was kocht der Simon Schneeberger?
Also, wo ich bei ihm war, hat es Enten gegeben. Also, er hat mehrere Enten gekauft und dort hat er dann wirklich alles versucht rauszuholen. Das heisst, ein Parfait aus der Leber zur Vorspeise, dann hat es Entenbrust als Hauptgang gegeben. Es hat ein Ragout aus dem Herz gegeben, aus den Schenkel Croquette. Aus den Hals hat er dann einen Fond gekocht und ganz wichtig, wenn ihm etwas ausgeht, dann geht es ihm halt aus.
Hast du gesehen, eigentlich haben wir ein Pre-Serving, wo das Leber, Parfait und der Croquette besteht. Wir haben 29 Tiere bekommen, 107 Kilo Tiere und haben das verarbeitet und verwertet und jetzt haben wir aber keine Krokette mehr.
Und dann gibt es einfach keine?
Und jeder andere will wahrscheinlich abstellen, dass das können machen, bei mir gibt es jetzt einfach nicht mehr.
Tja, und das ist ja doch eher ungewohnt, auch für Restaurantgäste, genau. Oder? Wenn man so geht, auswärts essen. Ist halt Gewohnheit, dass es immer von allem hat, oder? Das hat ja vorhin der Metzger auch schon gesagt, man will halt immer Filet und was auch sicher. Jetzt, um das zu testen, bist du von der Küche durch ins Restaurant und bist du gerade fragen bei den Leuten, die gegessen haben?
Ich war dann so frech gewesen. Ich habe mich bei zwei Dörfern geschwind an den Tisch her sitzen, die ich nicht gefragt habe. Der Bruno und Sandra sind das. Sie sind gerade an der Vorspeise gewesen. Und das war Zungensalat gewesen. Auch etwas, was man halt nicht jeden Tag isst. Bruno, du hast jetzt gerade Zungensalat gegessen. Wie war es gewesen?
Sehr fein. Es ist etwas, was ich sehr selten esse. Aber ich habe das wirklich gern.
Sandra, du hast jetzt nicht das Fleisch bestellt. Die Zunge sagt dir nicht wahnsinnig viel, warum nicht?
Ich habe einfach Mühe, wenn ich schon im Kopf habe, das ist eine Zunge von einem Tier. Also dann sehe ich das schon bildlich vor mir.
Spielt Ekel vielleicht sogar eine Rolle?
Da habe ich Ekel, das habe ich aber schon als Kind gehabt. Nur schon so ein Beispiel, meine Eltern haben noch gerne ab und zu mal Blutdurst gehabt, wenn die Saison war. Da bin ich als Kind immer vom Tisch weg an ein separates Tischli gehockt, damit ich die blutige Wurst nicht mehr anschauen muss. Das habe ich schon als Kind gehabt. Also da habe ich Mühe. Ich habe auch irgendwie verborgen mit den Tierchen.
Ziemlich typisch, oder? die Reaktion.
Absolut.
Von der Sandra. Der Simon vom Fritz Lambado hat dann gesagt, die Leute reagieren teilweise richtig schockiert, wenn er zum Beispiel in einer Reihe gut auf die Karte nimmt.
Tja, an dem Punkt sind wir jetzt schon ein paar Mal in dieser Sendung. Oder das Umdenken, es ist halt ein bisschen Kopfkino, oder? Mhm. Und so, und das Umdenken, das ist schwierig. Wie bringt man das an bei den Leuten? In der Beiz, da geht es zu einem grossen Teil über Qualität, dass Gäste eben selber gemerkt haben, ah, das ist zwar ungewohnt, habe ich so vielleicht noch nie gegessen, aber das ist richtig fein und das könnte ich wirklich euch weiterempfehlen. Aber für das, es fährt ja schon ein Punkt vorher, aber für das müssen wir zuerst überhaupt auf einmal etwas Ungewohntes bestellen und eben nicht irgendwie jetzt Plätzchen,
die
wir, wo wir sonst immer nehmen. Wie also bringt man diese Kehrtwende an? Das hast du auch vom Werner Siegenthaler vom Schweizer Fleischbranchenverband Proviant wollen wissen.
Jetzt gibt es gute Ideen, es gibt viele Konzepte, es gibt lässige Rezepte. Aber was es entscheidend ist, dass die Menschen mitmachen, dass die Leute anfangen umzudenken. Und ich habe das Gefühl, es gibt viel Berührungsängste, gerade wenn es um Innereien geht oder Ochsenschwanz. Das klingt einfach exotisch. Wie haben Sie das Gefühl, dass man die Leute wieder könnte, sanft wieder da herführen?
Es braucht einfach Zeit. Man muss nicht das Gefühl haben, wir können jetzt innerhalb von kurzer Zeit den Konsumenten dazu bewegen, wieder alles zu essen. Der Prozess dauert länger. Und ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass das Bewusstsein muss zuerst mal da sein vom Konsument, dass hinten dran wirklich ein ganzes Tier ist. Und das gilt es wieder ein bisschen eben in den Vordergrund zu rücken, dass der Konsument eben bewusst konsumiert. Und ich glaube, das ist der erste Punkt, wo es darum geht. Und nachher kommt, glaube ich, automatisch, wenn ihm das im Kopf ist, dass er auch anders einkaufen, darauf schaut, was bietet das Tier alles für Stück an. Also dort braucht es einfach ein bisschen Zeit und Geduld.
Jetzt, Pascal, bist du ja in einer Schulklasse gewesen, die Schulkochen gehört. Wäre eigentlich auch gut, oder? Früher schon einfach, da könnte man neu ansetzen.
Das wäre der logische Schluss. Die Hauswirtschaftslehrerin Siona, die ich besucht habe, Ruth Göldi, hat aber genau auch mit diesen Barrieren zu kämpfen. Die sind nämlich auch in den Köpfen der Schülerinnen und Schüler. Frau Göldi, wenn Sie jetzt ein Leberli oder ein Nierli auf den Menüplan tun, wie würden Ihre Schülerinnen und Schüler reagieren?
Also ich glaube, das käme nicht sehr gut an, weil sie sind sich das nicht mehr gewöhnt zu essen. Und ich glaube, man findet das einfach nicht mehr auf den Schweizer Menüplan.
Es wäre aber eine gute Sache, die integrale Verwertung, das ganze Tier anschauen, eben nicht nur das Filet, nicht nur das Plätzchen essen. Ist das ein Thema bei Ihnen im Unterricht?
Ja, das ist wirklich ein Thema im Unterricht. Vielleicht jetzt nicht gerade mit Innereien, weil da einfach zu viele Abneigungen vorhanden sind. Aber sagen wir jetzt Hackfleisch, wo ja doch auch so ein bisschen verschiedene Stücke vom Tier verwertet werden, das findet bei uns wirklich schon noch auch Verwendung. Aber auch Gulasch oder mal ein Braten, das kommt immer noch auf den Herd.
Gut, gibt es das Gulasch, oder?
Ja, wir machen heute ein Gulasch, ein Rindsgulasch aus dem Voressen. Und ich bin gespannt, wie die Schüler dann reagieren. Weil auch das, habe ich gemerkt, ist schon nicht ganz so bekannt mehr.
Also ist die Sensibilität bei den Schülern zu diesem Thema, ist die einigermaßen da oder haben Sie das Gefühl, die interessieren sich nicht gross?
Wenn ich ganz ehrlich bin, muss man es wirklich wecken bei den Schülern, dass sie genauer anschauen. Aber dann sind sie, glaube ich, schon nicht abgeneigt. Also in einer anderen Klasse habe ich jetzt auch Vegetarier, die das sehr spannend finden. Was heisst das genau, die Nachhaltigkeit? Also es ist schon ein Thema, aber man muss es auch wecken.
Und es ist in den Lehrmitteln, in dem Tipptopf, den wir alle kennen, kommt das, glaube ich, nicht mehr gross vor, oder?
Nein, es ist rausgestrichen worden bei der letzten Änderung.
Jetzt sind wir schon bei, was die Schule machen kann beim Lehrplan. Da gibt es ja, glaube ich, gewisse Probleme, weil wenn man so Fleischstücke machen, dann braucht es Zeit. Und wie man jetzt sieht, sie haben eigentlich recht wenig Zeit zum Kochen.
Das ist schön, dass Sie das sehen. Wir sind jetzt schon unter recht einem strikten Stoffplan, also Zeitplan. Das heisst, im neuen Lehrplan sind im Moment noch gleich viele Stunden zur Verfügung für Wirtschaft, Arbeit, Haushalt, wie das Fach neu heisst. Was aber völlig frei ist, ob man das in der Halbklasse unterrichten kann oder in der ganzen Klasse. Und alle, die schon mal einen Hauswirtschaftsunterricht besucht haben, wissen, Kochen in einer ganzen Klasse ist nicht mehr möglich. Wir jetzt hier in den Rapperswil-Jona haben das Glück, dass wir das nächste Jahr noch mal dürfen in der Halbklasse das Fach anbieten mit den neuen Inhalten der Kompetenzen, Markt und Wirtschaft oder auch die globalen Herausforderungen der Ernährung werden sicher noch mehr in unseren Unterricht hineinfliessen.
Und jetzt ist das Problem, Gewichtung ist falsch.
Ja, wenn Sie jetzt mich persönlich fragen, hätte ich lieber doch noch eine grössere Gewichtung bei der Nahrungsmittelzubereitung gesehen. Die ist eher ein bisschen zurückgegangen im neuen Lehrplan. Einfach aus der Erfahrung, dass für viele Kinder das absolut Neuland ist. Und nebst diesen vielen Fächern, die sie den Kopf brauchen müssen, ist es einfach etwas, was sie im Team schaffen können. Und das machen sie eigentlich gern.
Und wie ist es in der Realität, eben, wenn sie so einen engen Zeitplan haben, dann ist es für sie wahrscheinlich einfacher, das Plätzchen zu machen?
Ja, das ist so. Auch im neuen Lehrplan werden wir uns noch mehr müssen auseinandersetzen, was kochen wir. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, die Haushaltungen wenden auch immer weniger Zeit auf fürs Kochen. Gerade die letzte Woche ist ja eine Studie herausgekommen, wie viel Zeit das man aufwendet. In dem Sinne müssen wir natürlich den gesellschaftlichen Veränderungen immer auch Rechnung tragen.
Sie müssen einerseits Rechnung tragen, andererseits könnte man in der Schule ja genau den Hebel ansetzen.
Da haben Sie recht, aber in dem Spannungsfeld ist die Schule immer, oder? Also da bewegen wir uns drin und suchen immer nach Lösungen, ja.
Ja, also haben Sie das Gefühl, das Potenzial ist nicht wahnsinnig gross. Also logisch kann die Schule jetzt da nicht das Problem, es gibt kein Problem zu lösen, aber so einen Denkanstoss geben, das ist da die Schule, glaube ich, schon am richtigen Ort.
Ja, wenn Sie vielleicht vorne sehen, nur mit dieser Anschauung, die ich Ihnen gezeigt habe, wie ein kleines Stück, dass es viele ist vom Tier, das rüttelt schon auf bei den Schülern. Also ich glaube, mal, man könnte sensibilisieren.
Das Fazit ist wahrscheinlich, es ist ein langer Weg, dass wir besser, sinnvoller essen. Das kommt sicher nicht von heute auf morgen. Aber jeder Schritt bringt etwas, damit wir so wenig wie möglich Lebensmittel verbrennen, weil es niemand will. Und damit sind wir noch nicht am Schluss von dieser Stunde Input, aber bei der letzten Station von eben diesen Fleischstücken, die niemand will. Wir stehen vor dem Verbrennungsofen.
In der Schweiz gibt es zwei grosse Firmen, die Schlachtreststoff, früher Schlachtabfälle, weiterverwertet. Zwei Drittel von all dem Material oder fast 90'000 Tonnen, man muss sich das mal vorstellen. Das ist etwa das Lebensgewicht von fast 130'000 Rindern, gibt es im Vergleich. Kommen auf Lys im Kanton Bern zu der Firma GZM und ich bin dort mit dem Chef René Buri auf einen Rundgang. Ich habe jetzt davon so ein Gewändchen bekommen. Warum muss ich das anlegen?
Also das ist einerseits ein bisschen von der Hygiene, dass es ein bisschen schützen tut. Und andererseits ist es auch, im Betrieb haben wir einen gewissen Geruch, wo das auch ein bisschen abhalten.
Also einfach, dass die Kleider nicht anfangen zu stinken?
Kann man so sagen.
Ausgerüstet mit dem weissen Mänteli und dem weissen Häubli haben wir uns dann auf den Weg gemacht, vom Büro über in die Fabrik. Die GZM gehört zu der Centravo, das ist das grösste Verwertungsunternehmen für Schlachtnebenprodukte in der Schweiz. Sie verarbeitet Haut und Fell, Därme, Fett, Federn, Blut, Horn und gewinnen daraus die Rohstoffe für die Pharma, für Gelatine, Seife, Düngemittel, Haustierfutter und auch Lebensmittel. Denn gewisse Teile, die man in der Schweiz nicht essen will, werden in Asien gerne gekauft, zum Beispiel Hühnerfüsse, und die werden dann exportiert. Da in Lys landet der Teil, den man nicht mehr brauchen kann. Schweinspfoten, Suppenhühner oder Innereien sind im Prinzip mal Lebensmittel. Wenn sie aber niemand kauft und sie dann verderben, dann landen sie bei den Risikostoffen. Bei diesen Stoffen, die per Gesetz müssen verbrennt werden. Gehen wir doch einmal rein.
Das erste, was jetzt auffällt, man kommt rein und es schmeckt. Recht intensiv.
Wir sind hier erst in der Energiezentrale, das schmeckt nicht intensiv.
Also ich habe es super gemerkt, wow. Sie sind sich wahrscheinlich einfach gewöhnt. Ja,
wir gehen dann nachher in Betrieb und dann können wir noch mal darüber diskutieren.
Also, es stinkt wirklich ziemlich. Man läuft richtig in eine Wand rein, wenn man in das Gebäude kommt. Aussendran übrigens keine Spur. Das schaffen sie dank Unterdruck im Gebäude. So geht die Luft nicht von innen nach außen. Weiter von der Energiezentrale in die Technikzentrale. Jetzt sind wir hier in einem Raum mit vielen Bildschirmen. Das sieht recht hochtechnologisiert aus.
Ja, wir sind hier im Kommandoraum von der GZM. Das ist im Prinzip schon das Herzstück von der ganzen Steuerung und von der Produktion.
Also wir sehen jetzt hier gerade durch das Fenster einen Lastwagen, wo Material angeliefert wird. Und das war jetzt gerade ein ganzer Schwall, der hier reingeht.
Ja, das ist bei uns. Es wird alles über Grossmulden angeliefert. Das heisst, Lastwagen kommen von den Schlachthöfen, von den grösseren Schlachthöfen, wo Grossmulden stehen, die wir dann hier abladen tun. Das ist ein bisschen ähnlich wie beim Güsselabfuhr, kann man sich das vorstellen.
Tonnenweise Material wird da zerstückelt, vermischt und dann zuerst sterilisiert. Das ist Vorschrift und wird genau gleich gemacht, wie wenn es einen Seuchenfall würde.
Also da in diesen grossen Tank ist all das Material.
Das ist ja so, man kann sich das vorstellen wie grosse Dampfkochtöpfe, wo einfach ein kontrollierter Druck drin ist, der über die Zeit so gekocht wird.
Wie die heutigen Dampfkochtöpfe, einfach ein bisschen grösser.
Ja, definitiv ein bisschen grösser.
Und dann muss man es anfangen zu trennen.
Also das sind grosse Trockner, das heisst, man tut mit Wärme das Wasser verdampfen, das in dem Produkt drin ist, in dem Fleischspray drin. Was übrig bleibt, das Wasser geht aus dem raus und wird dann bei den Luftkondensatoren wieder zurückkondensiert zu Wasser.
Und was übrig bleibt, ist dann eigentlich das Mehl?
Was übrig bleibt, ist eine Mischung zwischen Fett und Protein oder vom Mehl. Und das geht nachher auf Pressen, wo dann noch das Protein mit dem Fett getrennt wird.
Und dazwischen muss das ganze Material auch noch von Sachen getrennt werden, die nicht organisch sind. Und was man dort findet, sind gelbe Plastikteile.
Da sehen wir jetzt so ein Sieb. Was passiert da?
Also bei dem Sieb ist, wenn wir das Protein oder das Mehl nach der Müllung gemahlen haben, dass wir die Korngrösse sicherstellen und Fremdstoffe rausnehmen können, haben wir unter das Sieb.
Das sind zum Beispiel so Ohrenmarken, die die Rinder haben.
Das ist genau so. Wir haben Ohrmarken von den Rindern oder von den Tieren, die einfach angeliefert werden. Die kommen hier wieder führen.
Und wie ihr hört, in dieser Fabrik ist es laut. Von Dröhnen über Rattern über hochfrequente Pfeiftöne wie der hört man alles. Und der Geruch ist überall, mal stärker, mal schwächer, und man bringt ihn auch nachher kaum mehr aus den Kleidern raus. Wieder draussen und zurück im Büro schauen wir uns dann an, was nach dem ganzen Prozess führig bleibt.
Das ist das Tierfett. Das sieht man auch, weil es ein bisschen tierisches ist. Es ist fest, kristallisiert.
Mhm. Ja, schmeckt nach Öl.
Dann haben wir das Tiermehl.
Ja, das fühlt sich doch ein bisschen an wie Erde.
Das ist ein bisschen so, kann man sagen, Erde. Es ist auch gemahlen. Und es schmeckt ein bisschen, wenn man nicht weiss, wie eine Futtermehl schmeckt, dann schmeckt man auch derige Gerüche, wobei dann nicht von der Tiermehl kommen, sondern einfach Mehl und so Sachen haben so gewisse eigene Gerüche. Aus dem Tierfett kann man Biodiesel machen, wo ich auch die Centrava einsetzen
tue. Also mit denen betreiben Sie Ihre Lastwagen?
Mit denen tut die Centrava die Lastwagen betreiben, jawohl. Der Biodiesel, das aus Tierfett ist, vom Kategorie 1 Produkten, schmeckt auch ein bisschen speziell.
Ja, schmeckt aber benzinig grundsätzlich.
Das ist zum Teil, ist auch ein Diesel, Biodiesel.
Jetzt haben wir also den Biodiesel und das Tiermehl. Das geht in einen Lastwagenanhänger und weiter in eine Zementfabrik. Was hat jetzt der Brennstoff aus Tierprotein mit Zement zu tun? Ganz einfach. Der Ofen wird damit geführt, so zum Beispiel auch bei Holzim, wo man da kurz ins Werbevideo reinhört.
Im Drehofen steigt die Temperatur des Mehls weiter bis auf etwa 1450 Grad. Im Zementofen dient hauptsächlich Kohle als Brennstoff. Um den fossilen Energieträger zu schonen, setzen wir gezielt alternative Brennstoffe ein. Altreifen, Lösungsmittel, getrockneten Klärschlamm, Tiermehl oder Kunststoffe führen wir in geschlossenen Systemen über einen Brenner dem Ofen zu.
Tiermehl landet also in diesen riesigen Rohröfen, wo Zement zusammengeschmolzen wird. Das Wasser, das feurig bleibt, wird gereinigt und fließt in die Aare. Und das Fett, das wird zu Biodiesel und fließt in die Tanks der Centravo-Lastwagen.
Gut, also da wird viel Fleisch zu Brennstoff verarbeitet, aber doch immerhin so, dass es möglichst viel noch bringt. Trotzdem stellt sich jetzt die Frage, warum kann die Schweiz nicht mehr exportieren oder zu Tierfutter verarbeiten, anstatt am Schluss einfach verbrennen?
Das ist grundsätzlich ein technisches und ein logistisches Problem. Musst du dir vorstellen, Fleisch ist ja ziemlich schnell verderblich, wenn das nicht gekühlt ist. Es muss immer gekühlt sein. Und wenn die Kühlkette dann eben einmal unterbrochen ist, dann ist es vorbei. Grosse Unternehmen, die können das noch eher leisten. Dort lohnt es sich auch, dann wirtschaftlich mal zum Herfahren und eine ganze Ladung abholen. Bei einer Metzgerei, bei einem kleineren Betrieb, wie sie zum Beispiel der Ernst Brönnimann hat, dann lohnt sich das nicht. Also es sind rein technische Hindernisse.
Wir schauen hinter die Fleischproduktion an, schauen, wie man besser das Fleisch essen kann. Es gibt schon Reaktionen für euch. Kathrin Rohrer von Sachsen im Kanton Obwalden zum Beispiel hat ein Mail geschrieben. Sie findet es toll, dass wir das Thema aufgreifen und sie sagen immer wieder probieren, minderwertige Anführungs- und Schlusszeichen ein Stück zu kochen. Ein Rinderherz haben das letzte Mal angehabt. Und sie schreibt wegen dem aufwendigen Kochen, oder? Es sei ja nicht so, dass man die ganze Zeit nebendran stehen müsse, wenn das Fleisch schmore. Man kann in dieser Zwischenzeit ganz viele Sachen erledigen. Also.
Und es kann natürlich auch eine gesellschaftliche Sache sein, wenn Kollegen einladen, jeder kann noch ein bisschen ablöschen, ein bisschen Rotwein lernen, das ist schon cool, oder?
Genau.
Und wenn man an das Gulasch nochmal zurückdenkt, dann kann man auch ein bisschen bescheissen. Dampfkochtopf ist zum Beispiel ein guter Tipp. Fünftel weniger Zeit.
Da redet schon der Kenner, yeah, oder? Was ist dein persönliches Fazit jetzt nach dieser Sendung, nach deiner Recherche?
Also bei der Arbeit an dieser Sendung denkst du natürlich auch über dein eigenes Verhalten dann nach. Ich bin bis jetzt nicht gerade der Experimentierfreudigste gewesen, aber ich glaube, wenn man ein bisschen mutiger wäre, und das sage ich auch zu mir selber, und mal versuchen, die Barriere im Kopf zu überwinden, wo wir jetzt viel darüber geredet haben, dann könnte man wirklich gewinnen. Ich habe zum Beispiel den Herzschinken jetzt echt einen Hammer gefunden. Oder ist doch cool.
Kann ich nur bestätigen.
Oder?
Ja, super.
Oder mal, hast du schon mal super Huhn gekocht? Das ist einfach eine gute Sache. Sonst einfach, das will sonst nicht mehr gebraucht werden. Und dann hat man sogar noch ein gutes Gefühl, wenn man das gemacht hat. Integraler konsumieren klingt ein bisschen verklausuliert, aber alles zu essen, was es dir hergibt, das erweitert den Horizont. Man kann sogar Geld sparen, haben wir gelernt. Und wenn man schon Fleisch isst, dann macht man es sicher besser, als wenn man immer nur das edle Entrecot isst. Und es kann einfach nicht sein, dass man etwas, was man eigentlich könnte essen, muss verbrennen.
Tja, haben wir bei euch jetzt auch die Lust auf Ochsenschwanz, Ragu und Suppenhuhn geweckt? Wäre schön. Ihr dürft gerne Bilder von euren kulinarischen Experiment schicken, auch vom Ablöschen mit Rotwein beim Dampfkochtopf.
Genau.
Oder so, in der grossen Runde. Und sonst freuen wir uns über Anregungen, Kritik und Lob. Eure Mails an input@srf3.ch. Das war eine Sendung von Pascal Schmitz. Mein Name ist Michael Zetzi. Und jetzt hören wir Lampjob.
Input.
SRF 3 am Sonntagabend mit der Hintergrundsendung Input. Wir schauen dafür schon voraus, was sich nächste Woche erwartet. Die letzten Wochen und Monate war ja so präsent gewesen wie schon lange nicht mehr. Der Feminismus, auch in der Schweiz. Letzte Woche sind weit über 10'000 Frauen und Männer in Zürich am Women's March auf die Strasse gegangen für ihre feministischen Anliegen.
Ich will meiner Tochter zeigen, dass sie als Mädchen alle Wege offen stehen.
Für mich heisst Feminismus nichts anderes, als dass ich eine Gesellschaft will, wo alle Menschen die gleichen Chancen haben, unabhängig von ihrem Geschlecht.
Ich bin froh, dass ich ein Mann bin und ich finde es schrecklich, dass ich froh sein kann, ein Mann zu sein. Ich denke, es sollte mir egal sein können, ob ich ein Mann oder eine Frau bin. Und das ist aber leider nicht so. Und das muss sich ändern.
Feminismus. Ganz anscheinend im Trend. Wenn sogar grosse Modehäuser und Popstars sich dazu bekennen. Wir fragen, wie nachhaltig ist denn das Aufflammen? Stehen wir an einem neuen Wendepunkt? Oder ist es nur ein Strohfeuer, das schnell wieder verlässt? Wir machen eine Bestandesaufnahme und zeigen die vielen Gesichter, die der Feminismus hat. Nächsten Sonntagabend ab der Nacht, da bei SRF 3.
Input Podcast auf SRF 3.